Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel
Rupp. Willkommen zurück zur mittlerweile 142. Folge des MLS-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das nicht alleine, sondern habe zwei weitere Kameraden bzw. Kameradinnen. Vincent.
Hallo.
Und Anne.
Schönen guten Tag.
Perfekt. Ich hoffe, euch beiden geht es soweit gut. Hattet ein erfolgreiches Wochenende, wenn man das mal so sagen darf. Ich, oder für meinen Teil, kann sich drüber streiten, aber ja. Aber bevor wir so wirklich über die Spiele zu sprechen kommen, ich würde vorschlagen, reden wir mal über einen kleinen Spieler. Und zwar habe ich mir wieder einen rausgesucht.
Ein kleiner
Spieler? Ja, ich überlege schon, ein kleiner Spieler?
Ich weiß es,
Javier Hernandez.
Das war nicht so gewollt. Also, gebürtig, Bundesstaat Illinois, begann seine Karriere tatsächlich auch in einer ziemlich bekannten Stadt, ging dann auch in eine Akademie eines MLS-Vereines, bevor er dann ein paar Wechsel hinlegte. Man muss dazu sagen, der Verein, der ist in den letzten Jahren, kann man sich drüber streiten, aber ich würde sagen, ja, ist nicht gerade so der beste Verein.
Also wir reden über Chicago Fire wahrscheinlich.
Wir reden über Chicago Fire, richtig. Irgendwann ging es dann tatsächlich aber weg aus.
Ich frage mich nur, wie du dir jetzt so lange überlegt hast, ob der Verein gut ist oder nicht.
Irgendwann ging es dann weg aus Illinois. Und zwar ging es an die Westküste. Um genau zu sein, an die Grenze zwischen, oder fast an die Grenze, nach Seattle. Dort verblieb man ein paar Saisons, ehe man sich dann in Ruhestand verabschiedete. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der Spieler?
Das können Tausende sein.
Ruhestand verabschiedete.
Also er ist kein aktiver Spieler mehr, ob er irgendwo unterklassig spielt. Konnte meine Recherche nicht ergeben. Auf alle Fälle spielt er nicht mehr bei den Sounders.
War diese Person eine Legende bei den Sounders oder hoch angesehen? Also hat man für diese Person besondere Posts gemacht zur Verabschiedung? Oder macht sie auch regelmäßig, wenn zum Beispiel der Geburtstag ist oder so noch?
Könntest du das genauer definieren?
Ich fand das jetzt schon ziemlich definiert.
Ich weiß es tatsächlich nicht, wie es bei dieser Person war.
Okay, also ist diese Person offensichtlich keine Sounders-Legende? Und sie ist wahrscheinlich schon vor längerer Zeit zurückgetreten.
Ja, ich würde sagen, das ist länger her.
Ah, schade.
Ich sag nicht, wie lange.
Hätte ich jetzt also, gehabt.
Es ist ja schwierig, diesen längeren Zeitraum auszulegen. Für die eine ist es 7 Tage lang, für die anderen ist 5 Jahre nicht lang. Von daher ist es Auslegungssache. Ich finde, es ist schon etwas länger her.
Weil... Ich hab ne Ahnung, weil er hat seine Karriere bei Seattle beendet und ich weiß auch, dass er sehr viele Wechsel hatte und bei Chicago gespielt hat. Und ich weiß auch, wieso du ihn nimmst. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ist. Aus Gründen. Das knüpft sich vielleicht an das Spielerquiz von Anne letzte Woche an. So kategoriemäßig. Und so wie Daniel lacht, glaube ich, stimmt es.
Tatsächlich, ja. Jetzt, wo du es sagst, da hab ich gar nicht dran gedacht.
Oh, dann weiß ich sofort, wer es ist.
Er nimmt ihn, ja, die Legende.
Aber wie kommst du auf Spielerwechsel? Der hat ja nur 3 MLS-Stationen gehabt.
Echt? Ich dachte, der hätte voll oft gewechselt oder so und deswegen wolltest du ihn nie, weil er so ein Grattler war. Nicht? Ja, egal. Aber ich wusste, dass er so ein richtiger Grattler ist und dann Da hast du dich mega gefreut, als er die Karriere beendet hat.
Mega gefreut. Es klingt so, als hätte ich ihn, keine Ahnung, gehasst oder so, oder auf meinem Death Note gehabt, mal ganz ehrlich.
Gefühlt, ja.
Aber der war bei, wenn das der Spieler ist, den ich vermute, war der bei Chicago Fire tatsächlich ziemlich gut gewesen und wollte auch niemals wechseln, sondern ist von denen einfach irgendwann getradet worden. Und danach hat es nicht mehr so richtig funktioniert, aber an sich war der immer für Miss Chicago Fire ein wertvoller Spieler.
Der hatte ja auch definitiv, für damalige Verhältnisse,
habe ich auch nicht abgeschrieben.
Marktwert, meine ich.
Der war auch, glaube ich, Publikumsliebling bei Chicago.
Ja gut, viele hatten die ja nicht. Er war aus der eigenen Akademie. Und ansonsten, bei Chicago gab es die von letzten Jahre nicht so viel zu jubeln. Also ich spreche von Harry.
Und ich spreche vom Schiff. Genau.
Korrekt, der Harald Schiff, auch bekannt als Harry Schiff.
Also ich finde Harald Schiff schöner.
Begann bei Chicago Magic, wechselt dann in die Fire Academy, bevor er nach Notre Dame, ich vermute mal College,
ja, ist ein College,
Schauspielzeiten ging. Dann ging es zurück zu Chicago, wie gesagt, wie Anne schon gesagt hat, eigentlich Publikumsliebling, hat sich mit der Stadt auch identifiziert, klar, du bist in diesem Bundesstaat geboren, alles drum und dran. Und muss dann nach Kanada gehen. Ist natürlich Höchststrafe in meinen Augen. Zum Schluss seiner Karriere ging noch mal ein bisschen die Sonne auf. Durfte für die Saunas ran. Gewann dort auch ein MLS Cup. Und beendete dann 2020 seine Karriere.
Ging die Sonne auf. Oh Mann.
Sorry. Ja, bei wem nicht die Sonne aufging, beziehungsweise bei wem sie unterging, ist bei dem einen oder anderen Spieler.
Oder Fan, kommt drauf an.
Oder Fan. Fangen wir mit dem Fan an. Anne, verstehst nach wie vor nicht, wie du das schaffst? Als Profifußballer. Einfach, auf gut Deutsch, du bist unfähig, das Tor zu treffen, was 7,32 mal meinetwegen 2,40 breit ist. Heißt, über 10 Quadratmeter hat. Aber wenn es darum geht, so ein kleines Kind auf der Tribüne abzuschießen, da seid ihr Champions League reif. Zumindest eure Spieler. Ja, was ist denn da los, Anne? Erzähl mal.
Sie hassen Kinder.
Ja, also, wenn man sich fragt, warum es bei den Red Bulls eigentlich nie ausverkauft ist, es liegt halt genau daran, dass die Fans einfach nur Angst haben, ins Stadion zu gehen, weil halt das Risiko, dass du abgeschossen wirst, das ist einfach da. Das letzte Mal, als das passiert ist, da war es ja Kaku gewesen gegen, war es Seattle oder, nee, gegen Kansas war das. Mhm. Da hatte er auch den Ball, ich glaube, er wollte gegen die Bande damals schießen und hat halt über die Bande hinweg geschossen. Und damals aber, glaube ich, ein Fan von Sporting erwischt. Und ja, dieses Mal war es halt zu Hause. Und Drew Yearwood, das war relativ spät schon im Spielverlauf, stand 0-2 für Philly. Also soweit alles klar. Und da ist irgendeine Situation gewesen, weshalb er frustriert war. Und tritt halt mit voller Kraft gegen diesen Ball. Und der Ball fliegt halt auf die Zuschauertribüne und trifft dort einen Jungen, ich würde mal schätzen so 10, 11 Jahre alt. Und noch eine dahinter sitzende Frau. Und er hat das selbst sofort bereut, hat auch völlig eingesehen, dass er dafür Geld bekommt, also die zweite gelbe Karte in seinem Fall, und ist sofort über die Bande geklettert, sofort hoch auf die Tribüne und wollte sich sofort bei den Betroffenen entschuldigen. Allerdings, und also in der Fanszene der Red Bulls ist gerade, er ist gerade nicht der beliebteste, und ich glaube, er wird jetzt die nächsten Spiele erstmal nicht ins Stadion gehen. Weil, was er dann gemacht hat, also so ein Typ, der irgendwie daneben saß, also man weiß gar nicht, ob der wirklich zu dieser Gruppe gehört, ob der Vater von dem Kind ist, das danach sah es nicht aus, oder der Freund von der Dame, die da getroffen wurde, oder ob er sich einfach nur wichtig machen wollte. Er geht zu Drew Yearwood hin und verhindert sozusagen, dass dieser sich entschuldigen kann und hält ihm sozusagen quasi mit der Hand immer so eine Armlänge Abstand. Und irgendwann legt er ihm auch noch seinen Schal, den er mit hat, über den Kopf. Und das ist einfach, sieht total absurd aus. und verbietet und verhindert halt, dass Hewood sich da entschuldigen geht. Der muss dann kurz darauf dann halt auch die Tribüne wieder verlassen und ja, verlässt dann logischerweise auch den Platz aufgrund der gelb-roten Karte. Ja, das war eine schon durchaus kuriose Szene. Hewood und auch die Red Bulls haben wenige Stunden später dann auch noch eine Mitteilung rausgegeben, wo sie nochmal mitteilen, wie leid ihm das tut und wie sehr er um Entschuldigung bittet. Dem ist da halt in dem Moment so ein bisschen die Sicherung durchgebrannt. Aber jemand treffen wollte er auf jeden Fall nicht. Und auch die seine Reaktion darauf, dass er sich halt gleich entschuldigen gehen wollte, hilft da, glaube ich, auch viel, dass er ist jetzt gerade, also in der Fanszene ist alles fein, niemand hasst ihn dafür. Bei Kako zum Beispiel war das anders, da waren sie schon sehr sauer. Und auf den Fans sind alle so ein bisschen, naja, nicht amused halt.
Ich habe die Szene tatsächlich mit dem Fan irgendwie ein bisschen anders aufgeschnappt. Klar, ich hab die jetzt nur ein, zwei Mal gesehen, deswegen habe ich da nicht genau drauf geschaut. Aber für mich sah es eher so aus nach dem Motto, hey, alles in Ordnung passiert, hier mal schauen, alles gut. So habe ich das eher aufgeschnappt und nicht, dass er irgendwie nicht will, dass er sich entschuldigt oder so, keine Ahnung.
Nee, das also, ist, also sieht schon sehr danach aus. Er verhindert ja, dass also, Hewood da hingehen kann.
Das ist ja aber so nach dem Motto, hey, ist jetzt in Ordnung, hey, passiert, geh du mal runter, weiß ich nicht. Also, schwierig, da kann man vieles hineininterpretieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Fan ja auch, ist auch zu Wort gekommen, weiß ich nicht. Kann ja sein. Aber die darf als Profi, darf dir das einfach nicht passieren. Also, du musst deine Emotionen im Griff haben. Weil, wenn es jeder machen würde, der irgendwie gerade ein bisschen angefressen ist, weil das Team hinten liegt, man schlecht gespielt hat, alles drum und dran, fliegt jedes Spiel irgendeiner vom Platz. Was dann auch zu Recht ist, deswegen muss da auch die MLS einen Riegel vorschieben, ihn meinetwegen nicht nur ein Spiel sperren, sondern zwei Spiele oder drei Spiele, einfach um ein Statement zu setzen und sagen, hey, du bist Profi, du hast dich nicht Profi-like verhalten, denk nicht nur ein Spiel drüber nach, sondern zwei Spiele. Ist meine Meinung.
Ja, aber dann es sind ja auch anderen Profis schon in anderen Situationen, auch in der MLS, auf andere Art und Weise die Sicherung durchgebrannt. Also
klar, da gebe ich dir recht.
Wir auch Situationen, wo
das Einzige, was man ihm zugute halten kann, ist natürlich, dass er sich, wie gesagt, sofort entschuldigen wollte, wo man wirklich sagen kann, hey, gut, wir lassen es bei einem Spiel, du wolltest dich sofort entschuldigen, weißt, dass du Mist gebaut hast, aber weiß nicht.
Zwei Spiele wären natürlich auch okay. Das würde der auch annehmen. Aber drei Spiele beispielsweise fände ich dann schon zu viel.
Ja, drei Spiele, dadurch, dass er sich sofort entschuldigt hat, sind zwei für mich angebracht. Einfach eins klar für den Platzverweis und eins zum drüber nachdenken.
Ja, und an sich, man sieht schon, das war auch keine Absicht. Das bei Kako zum Beispiel, da hat man schon viel mehr Absicht damals gesehen. Jetzt nicht, dass dass er jemanden damals treffen wollte, sondern das war einfach so. Na doch, also man hat schon gesehen, er wollte damals diesen Ball in die Fan-Kurve schießen. Es war nicht die Kurve, es war die gerade gewesen. Und da würde ich sagen, gab es mehr Bewusstsein hinter. Bei Hewood war es in dem Moment einfach nur dieses, man tritt halt wütend gegen den Ball. Und dass der dann dummerweise auf der Tribüne landet, war halt auch ein bisschen Pech mit dabei. Der wird eine Strafe bekommen, die wird er absitzen und beim nächsten Mal verhält er sich dann besser. Der ist 22 Jahre, der wird daraus lernen. Und dann ja, ist das auch fein. So.
Ihr könnt ja da draußen mal eure Meinung in die Kommentare schreiben oder uns auch so mitteilen, ob ihr die Szene erstmal gesehen habt, wie ihr das auch mit einem Fan aufgeschnappt habt, ob ihr da eher der Meinung seid, der wollte ihn gar nicht durchlassen oder wollte sich wichtig machen oder der meinte, hey, alles gut, hier mein Schal, geh wieder runter. Und natürlich auch, ob ihr der Meinung seid, ein Spiel reicht, zwei Spiele oder komplett Härte zeigen von der MLS und sagen, hey, hier ist ein kleiner Fan sogar angegriffen oder hart getroffen worden, was natürlich auch weh tut, wenn ein kleines Kind so einen Ball abbekommt. Lasst uns gerne wissen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein kleines Päuschen, beziehungsweise die Red Bulls haben das Spiel, glaube ich, 0-2 verloren gegen Philadelphia, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, aber die einzige Person, die da die Ursache für ist Andrew Blake.
Den ich einfach
jetzt hasse, weil er einfach so scheiße gut gehalten hat.
Ja.
Abartig einfach.
Aber es passiert.
Ja, natürlich. Ich habe auch mit der Niederlage gerechnet. Das ist auch okay. Gegen Philly darfst du verlieren. Unter der Woche haben sie überraschend auswärts gegen Montreal gewonnen. In der Tabelle sind sie gerade auf Platz 3. Phillies 1, Montreal ist 2. Red Bulls sind auf 3 und der New York City FC, über die können wir ja nachher nochmal sprechen, sind auf 4. So, das ist okay. Also, die Niederlage nimmt man mit.
Was ich mich irgendwie frage, irgendwie habe ich von New York City FC kaum Siege im Kopf, weil du immer von torlosen Spielen und schlechten Stürmern redest und dann sind die plötzlich auf Platz 3 so, wo ich mir denke...
Du meinst die Red Bulls, oder?
Ja, die Red Bulls. Irgendwie habe ich irgendwie viel mehr im Kopf, dass die viel schlechter spielen.
Du vergisst eine Sache unter der Woche, oder wir reden nie über die Spiele unter der Woche, wo die Red Bulls gewinnen. Genau deswegen. sonst ist ja Anne glücklich, das wollen wir ja nicht.
Das Interessante ist auch, die gewinnen kaum zu Hause, aber dafür sind sie auswärts dieses Jahr ziemlich okay und sammeln da halt so die Punkte ein. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass die anderen Mannschaften dann oftmals an richtig dummen Stellen patzen. Und die Red Bulls davon natürlich auch so ein bisschen profitieren. Wie jetzt zum Beispiel der New York City FC, die an diesem Wochenende verloren haben. Und dementsprechend hätten sie gewonnen, dann wären sie natürlich vor den Red Bulls. Aber dadurch, dass sie verloren haben, ist es für die Red Bulls fein und sie sind halt auf Platz 3.
Okay, jetzt machen wir aber wirklich eine kleine Pause. Sind ja gleich wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben kurzes Päuschen gemacht und sind wieder für euch da hier bei meinsportpodcast.de. Bei unserem MLS-Podcast. Und die Saison neigt sich an dem Ende. Geht ja jetzt noch ein paar Spiele. Und da kann man doch mal gut und gerne über einen Spieler reden, der es in meinen Augen an diesem Wochenende bestätigt hat, dass er eigentlich verdientermaßen ein potenzieller Anwärter auf den MVP-Titel ist. Um genau zu sein, gibt es da zwei Spieler, die mir in den Sinn kommen. Schon mal vorab, bei einem ist natürlich die pure Ironie. Wer das ist, werdet ihr gleich sehen. Und zwar LA Galaxy gegen Sporting Kansas City. Das war so ein kleines Penalty-Fest. Vincent, hast du es angeschaut als Fan von Sporting?
Uhrzeit war kacke, also nur Highlights.
Okay, nur die Highlights. Es gab ja 3 Elfmeter und möchtest du es ein bisschen schildern? Zumindest mal 2 davon, die ersten 2.
Ja, sagen wir mal so, der Schiri, der hatte, glaube ich, einen Elfer-Fetisch. Und nein, es war nicht der Grieche. Von dem her, ja, keine Ahnung. Also, es hat mich erstmal gefreut so, weil der erste Elfer ging an Kansas sozusagen. Den hat dann auch Russell verwandelt. War, glaube ich, Handspiel von einem Galaxy-Verteidiger. Das war dann schon das zwischenzeitliche 1:1. Denn wann war es ziemlich früh? Ich glaube, so die ersten 5 Minuten irgendwann hat Chicharito das 1:0 gemacht. Danach so in der ersten Halbzeit passierte da echt nicht mehr viel, das war relativ langweilig, was ich so in diesen Highlights gesehen habe, und dann eben so nach der Pause hat dann Russell eben diesen Elfer geschossen, 1:1, und das hat, glaube ich, gar nicht lang gedauert, so 10 Minuten später hat dann Felipe Hernandez das 2:1 gemacht. Richtig geile Vorarbeit von Willy Agada, der hat dann Hernandez richtig schön gesehen, der hat auch geschossen, ich glaube auch ein bisschen mit Glück, weil der Ball wurde abgefälscht und ging dann somit in die andere Richtung, als der Galaxy-Keeper eigentlich springen wollte und ging dann ins Tor rein, aber trotzdem ein richtig schönes Tor, von Vorlage bis Schusstechnik über, ja gut, das Abfälschen dann halt, und für Hernandez freut es mich, kommt aus der eigenen Jugend, von dem her, sei ihm gegönnt, dass er diesen Treffer gemacht hat, der auch durchaus wichtig war, denn es in der 88. war es dann, gab es den 2. Elfer im Spiel, diesmal von Chicharito. Ja, war schlecht verteidigt. War ein Elfer, kann man nichts drüber diskutieren. Ich glaube, Cabral war es, wurde da zu Fall gebracht. Kann man pfeifen. Und sagen wir mal so, Es war der 2:2 Endstand, den hat Chicharito noch reingemacht. Denn, ja, dann gab es eine sehr lange Nachspielzeit, ich glaube sogar in der 6., 7. Minute oder so, gab es dann eben nochmal einen Elfmeter für die Galaxy. Und Chicharito wollte halt seinen Dreierpack dort klar machen, aber...
Aber er ist da an Pulskamp gescheitert, der gehalten hat wie eine Krake.
Absolut, also Pulskamp hat sich in den Ball reingeworfen.
Unüberwindbar.
Alles gegeben. Unüberwindbar. Also dieser Keeper, der von Spiel zu Spiel gefällt mir immer besser. Richtig stark, also Elferkiller, sein Vater, oder wie man so sagt.
Für mich auf jeden Fall auch Save of the Week.
Absolut, richtig stark. Also Chicharito hat aber auch richtig gut geschossen. Also von dem her, das macht die Parade umso stärker, die er dort gemacht hat. Nee, Spaß beiseite. Der Elfer war scheiße im Pulskampf.
Also jetzt mal ganz ehrlich.
Und hat den Ball gefangen. Also Chicharito wirklich, wollte lupfen. Er wollte halt einfach in die Mitte lupfen und ja, Pulskampf musste halt einfach nur den Ball fangen und stehen bleiben.
Komm, das Ding ist, wäre ich Keeper gewesen, mir wäre klar gewesen, dass Chicharito den nicht normal reinmachen kann, weil er immer einen Extrawurst braucht. Der kann einen Siegtreffer machen vom Punkt, er muss es extra machen. Es war klar, dass er irgendeine arrogante Drecks-Scheiße macht, auf gut Deutsch gesagt. Es war abzusehen. Und da verstehe ich nicht, warum du nicht einfach den Ball reinschießen kannst. Du kannst gerne beim 4-5-0, wenn du hinten liegst oder führst, keine Ahnung, so ein Ding mal machen. Ist zwar dermaßen überheblich und dermaßen unsportlich, finde ich. Aber dann ist es egal, wenn du verschießt, aus Sicht des Teams. Aber bei sowas schadest du letzten Endes nur deinem eigenen Team. Und auch allen anderen MLS-Teams, die Kansas zum Beispiel als direkten Konkurrenten haben. Gibt's ja auch. Wobei, wenn dann beide Teams Konkurrenten sind, muss man da dazu sagen. Und wäre ich jetzt Trainer, ich würde Chicharito, auch wenn es mein Captain ist, einfach mal für 2 Spiele auf die Bank sitzen oder auf die Tribüne, weil es ist so ein Arroganzanfall. Darfst du nicht haben. Und ich würde ihn auch keine Elfmeter mehr schießen lassen. Selbst wenn die Next nicht mehr reingehen. In der Kreisliga kriegst du doch von jedem deiner Mitspieler einen Arschtritt. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass du gerade Schmied sein musst, wenn du einen Elfmeter nicht triffst. Aber ist ja was anderes.
Vor allem dieser Blick von Chicharito nach diesem verschossenen Elfer so.
Ich gönn's ihm.
Ach du Scheiße, was habe ich da für einen Scheiß gemacht? So, aber, das hast du mir richtig rausgelesen.
Wie ich bereits gesagt habe, das ist so voller Sympathie, das ist einfach ein Anwärter für MVP.
Nee, das ist der Gockel der Woche, fertig aus.
Nein, ja,
Gockel der Woche, den brauchen wir wieder.
Jewort und Chicharito streiten sich drum.
Chicharito ist auf jeden Fall Platz 1.
Ganz klar.
Also.
Na gut, weil es der Javier Hernandez ist. So, reden wir jetzt aber mal über einen wirklichen. Oh, ich habe noch was zu dem Spiel.
Ja, ich würde noch ganz sagen, ich muss weinen, weil Tommy verletzt raus musste.
Oh nein, hoffentlich ist er nicht doll verletzt.
Nee, ich hoffe nicht.
Aber die Social-Media-Abteilung von LA Galaxy, die kommt auf jeden Fall auch mit in den Gockel der Woche, die ja kurz zuvor noch den ersten Elfmeter von Chicharito gepostet haben und ihn noch gefeiert haben und wie eiskalt er das gemacht hat, um dann einfach so wenige Minuten später diese Situation zu haben.
Still time to lean.
Also in den Kommentaren wird sich ordentlich über diesen Tweet lustig gemacht, weil es einfach... Naja.
Ich sag mal so, manchmal schreibt das Internet oder manchmal schreiben sich die Memes von selbst tatsächlich. Ja. Wobei man natürlich hier dem Social Media Admin keine Vorwürfe machen kann.
Nein, natürlich nicht.
Aber reden wir mal tatsächlich über einen Spieler, der es dieses Jahr in meinen Augen werden muss. Die Rede ist vom MVP Award. Gut, man kann sich drüber streiten, vielleicht wird es auch dieses Jahr Andrew Blake, für den hätte er es natürlich auch als Keeper. Aber es gibt einen Spieler, der mittlerweile so richtig hungrig ist aufs Tore schießen. Hungrig ist ein gutes Stichwort. Die Rede ist von Harry Mundger. Vincent, du hast dich ja in letzter Zeit intensiv mit ihm beschäftigt, würde ich mal sagen, oder immer schön seine Tore gezählt. Wie sieht's denn aus bei unserem deutschen MLS-Veteran?
Er führt die Torschützenliste jetzt an mit 21 Toren. Hat Triussi überholt, der bei 20 Toren steht. Und bei den Scorern ist er... Ah, verdammt, das habe ich jetzt gerade nicht offen. Das ist wieder vorbereitet. Ich glaube, bei den Scorern ist er dann auch ganz oben. Also er ist Topscorer und Top-Torschütze, meine ich. Und das ist natürlich 1A. Also ich weiß nicht, was der Dude da veranstaltet zurzeit. Nee, halt bei den Scorern ist er doch nicht ganz oben. Aber also insgesamt bei den Scorer-Punkten, ich meine, bei den Vorlagen ist er nicht oben, aber bei den Scorer-Punkten führt er. Er hat nämlich 28 Scorer-Punkte, Triosi auf 2 mit 25 und dann Gutstag 22. Und ja, keine Ahnung. Mich würde es echt interessieren, wo Nashville stehen würde, wenn Mukhtar dort nicht wäre bei diesem Team. Das war damals, ich glaube, einer der besten Transfers, die du machen konntest als neu gegründetes Team, ihn zu holen. Wer auch immer auf die Idee kam, der kann sich auf die Schulter klopfen, weil der delivert die ganze Mannschaft und stark. Es ist richtig stark. Ich bin gespannt. Ich glaube, er hat mal irgendwas erwähnt, dass er eigentlich gar nicht so das Interesse hat, nach Europa zurückzukehren. Außer vielleicht zu Hertha, also dann bleibt er lieber in den USA. Und von dem her hat er auch einen langfristigen Vertrag bis 27, meine ich. Also von dem her werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Spaß mit ihm haben.
Also wenn der nicht MVP dieses Jahr wird, dann habe ich kein Verständnis für die MLS. Ich traue der MLS leider auch zu, dass sie da doch jemanden wie Chicharito oder so nehmen. Aber also Hani Mukhtar ist auf jeden Fall die Person. Er ist die Schlüsselfigur bei Nashville und er fällt einfach in jeder Woche mit irgendwelchen coolen Toren auf oder dass er das Team zum Ziel oder zum Sieg gecarried hat, also ich absolut glaub, verdient.
Er hatte einen Doppelpack, dann im Spiel drauf hat er einen Hattrick und jetzt da, glaube ich, wieder Doppelpack oder so. Das musst du halt auch erstmal schaffen, so in dieser Menge diese Tore zu machen. Klar, in jedem Spiel ist vielleicht so ein Elfer dabei, aber siehe Chicharito, die musst du auch erstmal verwandeln. Aber trotzdem, das ist halt, keine Ahnung, letztes Jahr ist er, glaube ich, knapp an Charles Chill gescheitert. Ich glaube, selbst so ein Chill wird dieses Jahr wieder dabei sein, obwohl es von den Scorern nicht mal verdient hätte. Aber, keine Ahnung, ich glaube, da führt echt kein Weg dabei. Klar, Triussi ist auch sehr stark. Ich glaube, dass, also wenn man fairerweise sagen muss, muss das schon ein Zweikampf der beiden sein. Aber man muss halt diese
Relation?
Ja, genau. sehen, dass halt ein Mukhtar viel mehr fürs Team macht wie ein Triussi, weil Austin an sich mehrere gute Spieler hat, finde ich. Mit Fangundes und wen haben sie noch, der Uruti und so, die sind ja alle richtig gut und treffen regelmäßig. Und bei Nashville hast du eigentlich nur so, ich würde es jetzt nicht als One-Man-Show bezeichnen, weil Nashville schon ein starkes Team ist, eine Einheit. Aber Mukhtar ist halt dieser Mann, der so von Toren bis Vorlagen alles macht und das Team füttert ihn halt dementsprechend gut, dass er das auch alles machen kann. Und deswegen finde ich, ist die Leistung an sich für Mukhtar stärker wie beim Triussi.
Ja, das sowieso, aber es wird sich am Ende zeigen.
Aber er ist auch
abgeschoben wird.
Er ist ja auch nicht nur bei den Toren sehr weit vorne in der, also er ist aktuell auf Platz 1 in der Statistik der meisten Tore in dieser Saison. Aber auch bei den Key Passes ist er auf Platz 3 aktuell und der füllt quasi jede Position sehr stark aus. Außer beim Torhüter, da hat er noch nicht so viele Punkte gesammelt, aber arbeitet da noch dran. Da wird er auch Woche für Woche noch klettern. Eine Gleichheit, die mir übrigens aufgefallen ist, bei dem Thema Interceptions, ist ein sehr junger Spieler dabei, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, nämlich John Tolkien. Was ich interessant finde, der hat die letzten Spiele quasi gar nicht gespielt, weil er immer seine gelben Karten mal absitzen musste. Und trotzdem ist er noch auf Platz 1. Das ist für mich übrigens einer der jungen Spieler, die dieses Jahr so ihren Durchbruch haben. Der fällt immer wieder mit sehr, sehr guten Aktionen auf und ist ein wahnsinnig starker Spieler. Das könnte für mich so ein Young MVP sein, so in die Richtung. Gibt natürlich noch andere, aber er ist auf jeden Fall einer der Kandidaten in meiner Meinung.
Es wird sich zeigen, die MLS gibt ja, ich meine, immer kurz vor Ende der Regular Season die ganzen potenziellen Preisträger bekannt.
Was ja schon bald ist.
Dann kann ja abgestimmt werden, natürlich immer Fanvoting, Voting der Journalisten und das dritte Voting war ja das der
Trainer und Teams, oder?
Trainer und Teams, korrekt. Da wird sich zeigen, ob so viele dann für Chicharito oder für irgendwie abstimmen, weiß ich nicht. Natürlich, ein Harry Mutka zerstört viele Playoffs-Träume, aber da kennen wir ja die MLS, die sind ja da sehr faire Sportsmänner, die ihm das dann auch gönnen, den Titel. Also ich sehe da natürlich auch kein Problem, dass er dieses Jahr MVP wird.
Und Kai Wagner übrigens, dafür, dass er eigentlich eher Verteidigung ist, auf Platz 2 oder 3 in Sachen Torvorlagen, auch nicht schlecht.
Der macht auch.
Kann man auch drüber nachdenken, ob er nicht hier Defensive Player of the Year wird?
Absolut. Ich, im Gegensatz zu euch, bin ich ja gerade ein bisschen besser so auch bei Fantasy dabei. Gut, wie man das bewerten kann, ist jetzt so eine andere Sache. Aber tatsächlich habe ich da auch Wagner und Mukhtar drin. Und die machen halt Punkte jede Saison. Und da steht ja auch dran, ja, für die was German die Punkte Connection machen. So für angekommene Pässe, für angekommene Flanken und irgendwie Key-Pässe eben auch und auch Interceptions und so Zeug. Und da macht tatsächlich auch bei Kai Wagner, der macht vielleicht jetzt nicht so sau viele Scorer an dem Sinn, aber er macht halt diese spielentscheidenden Szenen. Und da ist der richtig gut dabei.
Der und macht auch viele Scorer.
Das auch, Vorlagen halt eher so.
Ja, ja, genau.
Aber genau, Tore jetzt eher weniger, aber Vorlagen ist er auch sehr stark dabei, das stimmt. Aber es ist jetzt halt, er sticht halt, finde ich, die meisten Punkte kommen halt bei Fantasy zumindest über diese Key-Pässe und angekommene Flanken und sowas und Zweikämpfe. Und da ist er auch richtig stark. Und das sind halt so Werte, die fallen halt bei Verteidigern nicht so oft auf, weil Spieler werden ja oft nur bewertet an Tore, sag ich mal. Wobei Vorlagen und solche entscheidende Pässe eben auch sehr wichtig sind. Und da finde ich, da machen die Deutschen gerade richtig gut Werbung in der MLS. Ich glaube, für Wagner wird es auch die letzte Saison sein. Außer er findet wieder kein Team, dann wird es auch langsam schwer, finde ich. Aber ich denke, ja, er wird sich mit Philly jetzt noch eine schöne Saison gönnen. Mal schauen, wo es hinführt. Und ich glaube, dann wird es für ihn Richtung Europa gehen. Das will er ja eigentlich jetzt schon.
Das ist sowieso. Genauso wie beim Harry Mutka. Also, wenn er MVP wird, dann steht ihm jede Tür offen.
Ich glaube aber nie, weil Mukhtar selber hat halt gesagt, so, er wird gern länger in der USA spielen, weil ihm gefällt es ihr sehr gut und der hat ja auch bis 2027 unterschrieben und.
Vielleicht hängt auch nochmal ein Jahr dran, weiß ich nicht. Es wird sich zeigen. Ja,
mal gucken.
Also, ich würde das Bein auf alle Fälle nur das. Klar, wie jedem Spieler wünscht man den Bein nur das Beste tatsächlich. Ja, das
auf alle Fälle.
Daniel heute mit den Phrasen des Todes.
Ansonsten, ich habe auch noch eine kleine nette Story und zwar hat es tatsächlich 135 Spiele gedauert, über 8800 Minuten, bis eine gewisse Person mal getroffen hat. Die Rede ist von Anne, wir hatten du hattest ihn in den letzten Wochen auch eher negativ beäugelt. Ein Spieler von den Sounders hat sein erstes Tor geschossen nach 6 Jahren MLS. Die Rede ist von Nuhu Tolo.
Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, wenn wir schon bei den Phrasen sind.
Es sind meine Worte, Anne. Du legst, hätte ich es auch gesagt. Nee, natürlich nicht, aber er hat getroffen gegen Houston Dynamo.
Ist ja auch
das erste Mal in seiner Karriere. Ist verrückt, aber klar, als Verteidiger schießt du ja nicht so oft Tore. Mich freut's für ihn. Er ist ein super sympathischer Spieler, ein super feiner Kerl, wo man sich einfach nur freut, wenn er auch mal getroffen hat. Noch dazu, Sounders haben gewonnen, sind, ich will nicht sagen auf Playoff-Kurs, aber das Licht ist noch nicht erloschen.
Also die sind aktuell noch ziemlich weit vom Playoff-Kurs weg, muss man sagen. 36 Punkte. Der nächste Platz, der nächste Playoff-Platz hat 42 Punkte. Also gut, die Sounders haben ein Spiel weniger, aber trotzdem, das müssen sie auch erstmal jetzt machen.
Das sind halt trotzdem.
Ja.
Und sie haben jetzt mal ein Spiel gewonnen, nachdem sie davor 1000 Spiele verloren haben. Und allein schon Orlando hat mal wieder gezeigt, was bei den Sounders einfach so böse ist. Also sie haben mal wieder das zweite Mal in dieser Saison eine 2-0-Führung damals abgegeben. Also was?
Ja, aber du bist jetzt nicht darüber reden.
Doch, dafür.
Ich leide.
Wir müssen hier mal
leide genug.
Deinen Flex ein bisschen niedermachen.
Und nächste Woche kommt auch noch Austin.
Ja, so genau.
Seattle.
Das gut, dann haben sie dann auswärts gegen Vancouver. Ordnung,
dann kommst du halt mal.
Und dann kommt Champions League Sieger.
Ja, dann kommt ihr alle in die Hütte des Champions League Siegers. Hab nichts dagegen. Nein, also ich hoffe natürlich, dass es was mit den Playoffs wird. Ansonsten ist es halt in Ordnung. Dann kann ich mal nach der Regular Season in den Urlaub gehen.
Daniel, wir gehen immer gemeinsam in die Playoffs oder verpassen sie gemeinsam?
Daniel, Vincent, Hennestüllen.
Also ich persönlich bin ja dafür, dass die Sounders dieses Jahr die Playoffs verpassen. Nächstes Jahr dürfen sie von mir aus wieder. aber dann gibt es nur noch ein Team, was den Rekord mit der längsten sozusagen Playoff History inne trägt. Und deswegen ist das gut.
Arne, das ist in Ordnung, du bist da viel zu abgehoben.
Champions League-Sieger.
Von daher, habt ihr noch was? Ihr zwei.
Ja, es gibt noch ein paar Spiele, aber ich würde sagen, wir machen noch mal eine kurze Pause, oder?
Mhm. Ja, machen wir nur eine kleine Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Wie auf mein Sportpodcast.de.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück hier bei unserem MLS-Podcast. Wir haben wieder ein kleines Päuschen gemacht und sind nun wieder für euch da.
Daniel, hast du in der Pause gelernt, wie man einen Namen ausspricht?
Ich wollte gerade sagen, dass natürlich freundlich darauf hingewiesen wurde, dass diese Person nicht Harry heißt, sondern natürlich Hani Mutger. Es ist Montagabend, muss man dazu sagen. Ich war arbeiten, war im Fitnessstudio. Da ist man irgendwann durch und da kann so ein Versprecher vorkommen.
Aber du bist doch Champions League-Sieger.
Ja, aber auch die Champions League-Sieger machen mal einen Fehler. Das muss man dazu sagen. Oder mehr. Ich kann die Zeit leider nicht mehr zurückdrehen. Genauso wenig, wie es Vincent kann, weil wenn er es tun könnte, hätte er sich 90 Minuten Lebenszeit wiedergeholt. Vincent.
Ja. Also mittlerweile schuldet mir die Crew schon 120 Minuten. Sind so, ja,
180.
Nein. Verdammt, 180 Minuten Lebenszeit. Ich habe schon wieder ein Spiel von denen angeguckt und ich frage mich, wieso. Und es ist wieder ein 0-0 gewesen. Die Crew ist langweilig, fertig, aus. Eigentlich kann man das Philly-Spiel, wo ich live im Stadion war, dazuzählen. Wobei, das war live im Stadion, das war schon wieder geil. Aber trotzdem, die Crew ist einfach scheiße langweilig. Ich schaue kein Spiel. Allein, wer schaut sich so ein Spiel von Columbus Crew gegen Chicago Fire an? Das kann ja nur ich machen. Das sagt doch schon alles, dass das Spiel langweilig wird und es war langweilig. Das Interessanteste waren zwei Verletzungen, die passiert sind. Die mussten beide raus. Gutierrez, beide bei Chicago und Reynolds der Zweite, wie ich ihn nenne. Die mussten beide raus und sonst ist da nichts passiert. Und dann können wir gleich zum ersten Spiel gucken, was ich an dem Abend gesehen habe. Und das ist nämlich Minnesota gegen Dallas. Und da könnte ich mich auch wieder aufregen. Das Spiel ging 3-0 aus, aber für mich war es trotzdem 0-0. Weil die scheiß Dallas-Spieler und Boxerl sich denken, in 3 Minuten 3 Tore zu machen. Und in der Zeit war ich auf dem Klo, verdammte Scheiße. Also habe ich keine Tore gesehen in 2 Spielen, obwohl 3 gefallen sind.
Wärst du mal in der Halbzeit gegangen?
Ja, meine
Vor allem, echt. Ich kann eine coole Anekdote dazu erzählen oder eine coole Geschichte. Das war Anfang der Saison, nicht MLS, aber Bundesliga, war ich im Stadion bei Augsburg gegen Freiburg und ich war in der Pause Bier holen, weil macht man so langweiliges 0-0, wenn erstens 10 Minuten danach wahrscheinlich auch noch 0-0 gestanden. Was passiert? Ich verpasse 2 Tore, 1 Abseitstor. Also, Vincent, ich fühle mit dir. Nur, dass du den Schmerz damals wahrscheinlich doppelt gefühlt hast, weil du Augsburger bist.
Ja.
Ach, hast du dafür wenigstens die gelb-rote Karte sehen können?
Ja, die habe ich gesehen und die war dumm. Von Fraga Pane hat gelb-rot wegen wiederholtes Foul gesehen. War einfach ein dummes Foul so an sich. Er hat es aber auch akzeptiert, nicht groß gemeckert. Und dann ging es vom Platz. Zumindest habe ich das gesehen. Und Reynoso hat sich verletzt, da habe ich mich auch wieder aufgeregt, weil den hatte ich in meinem Fantasy-Team und hat keine Punkte gemacht und der war teuer. So. Also das Spiel war eigentlich nur... Nee, ich habe 2 Spiele geguckt und ich war schon wieder auf 180. Danach gab es noch New York Red Bull gegen Philly. Das ging dann wieder einigermaßen und dann noch Nashville-Austin. Das war auch noch sehr unterhaltsam. Es wurde besser, Gott sei Dank.
Aber nochmal zum Thema Chicago übrigens. Aktuell ist Chicago auf Platz 13 der Eastern Conference. Es gibt nur ein Team, was schlechter ist als sie, und das ist DC United. Und, also, gut, DC United hat 25 Punkte und Chicago hat 32 Punkte. Die Teams, die aktuell auf Playoff-Kurs sind, noch, also die Refs, haben aktuell 38 Punkte. Da, also, klar, für Chicago und auch Charlotte ist da durchaus auch noch was möglich und für DC United rechnerisch auch. Aber wenn man sich wirklich mal ansieht, für Chicago ist eigentlich... und auch für...
Nee. DC United hat doch 26 Punkte, die können doch nichts mehr erreichen.
Ne, doch rechnerisch müsste es doch möglich sein.
Möglich. Aber...
Es ist nicht realistisch, aber theoretisch könnten sie noch. Aber sowohl für DC United wie auch Chicago Fire, ich hab's schon ein paar Mal gesagt, die haben ihren Kader am Anfang der Saison so dermaßen aufgeblasen, haben so teuer eingekauft. Und sie, wo stehen sie jetzt in der Tabelle? Also das war mal wieder ein kompletter Fehlgriff, gerade bei Chicago Fire. Aber da kennt man es eigentlich auch nicht mehr anders.
Die Frage ist halt, weiß es, ob es jetzt am Kader liegt, halt einfach, der so unausgeglichen ist, oder ob es einfach die Trainer sind, die es nicht schaffen, irgendwie eine Einheit zu formeln. Weil, keine Ahnung, der Chicago-Kader ist nicht gut. Der ist, auch wenn sie viel verändert haben, er ist jetzt auch nicht so gut, dass die jetzt irgendwas verrassieren sollten, außer die machen so einen Überraschungsangriff wie Montreal diese Saison. Wo ich den Kader eigentlich auch nicht so gut einschätze, aber bei denen klappt es halt einfach. Aber ich finde, da liegt es halt einfach dran, weil der Trainer passt. Bei Chicago passt der Trainer nicht zum Beispiel, finde ich. Bei DC United, ja, keine Ahnung. Die hatten vor der Saison Kaderumbruch, während der Saison Kaderumbruch, als dann Rooney kam. Da ist zu viel Unruhe im Verein, aber Chicago...
Chicago ist Chicago.
Auch wenn es... Auch, ja, Chicago ist Chicago, das ist so. Auch wenn jetzt wieder Trainer wechseln, vielleicht nicht das Beste wäre. Vielleicht muss man denen einfach Zeit geben. Name vergessen. Wie hieß er denn nochmal?
Nee, nicht wie
aber irgendwie diese Saison, es funkt noch nicht zwischen Trainer und Kader, finde ich. Ezra Hendrickson, genau. Ah ja, der kommt aus meiner Insel. Ja, der ist ein guter Trainer. Liegt am Kader.
Ja, aber... Also Chicago hat sich einen Chris Miller beispielsweise geholt, der bei Orlando regelmäßig getroffen hat und der durchaus ja auch Fußball spielen kann. Sie haben sich Shaqiri geholt.
Eigentlich richtig starke Spieler gewesen, noch in Europa.
Das ist also, ehrlich gesagt, kann irgendwann man mir nicht sagen, dass es am Kader liegt, weil sie wirklich richtig teuer eingekauft haben und da auch Spieler geholt haben, die A, viel Erfahrung haben und B, die auch gut Fußball spielen können.
Naja,
aber es passt halt nicht.
Es passt nicht, es passt genauso wenig wie ein Bale bei LAFC. Was hat ein Bale gerissen bei LAFC? Der ist in Europa ein Top-Spieler gewesen, war einer der teuersten Transfers. Der ist
erst einen Monat oder so da, wenn sie jetzt halt mal bitte den Ball
flach. Ja, trotzdem, ein Spieler mit so einer Klasse, der hat vielleicht, was hat er, ein Tor und eine Vorlage oder so.
Du darfst aber eines nicht vergessen, erstmal muss er in der Liga ankommen, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, der muss sich in einem Team einfinden. Und Punkt Nummer 3, ein Spieler
und das
macht...
Und da, dafür braucht Shaqiri eine ganze Saison.
Ein Spieler macht noch lange kein Team komplett aus. Klar, du kannst hier drüber streiten, Hani Mutka und wie es alle heißen sind, die Männer, die Tore schießen. Und wenn die fehlen, natürlich merkst du es. Aber nur weil die da sind, ist es ja kein Garant, dass sie besser sind oder dass sie automatisch alle Spiele gewinnen. Nein. Verstehst du, wie
ich
es meine?
Das sag ich auch nicht. Shaqiri fehlt einfach das Team, dass er vielleicht die nötigen Bälle bekommt. So. Er kann selber jetzt kein Spiel entscheiden. Mukhtar ist ja auch nur so
kann
stark,
er,
weil...
Kann er nach Oxford gehen, kann er die Bälle in die Mitte auf Niederlächer spielen. Dann kommen die Bälle wenigstens an bei ihm.
Ja, nee, da würde ich lieber so Mukhtar.
Nein, natürlich nicht.
Aber
zurück zur MLS. Wie gesagt, die Liga ist anders. Ein Bale muss sich dran gewinnen, genauso wie jeder andere Spieler, der in diese Liga reinkommt. Und ich vermute, ein Bale hat einfach die Liga unterschätzt, beziehungsweise das komplette rundherum.
Jetzt sieh's mal so. Kansas hat einen Spieler aus Israel geholt, den Agada, und der hat in 5 Spiele 5 Tore und 3 Vorlagen
gemacht. Ja, der hat sich besser eingefunden, ganz einfach.
Ja, oder Eric Tommy. Allein Eric Tommy hat schon viel mehr
Vorlagen gesagt,
gemacht. Und das sind beide Spieler, die qualitativ schlechter sind als ein Bale.
Du darfst nicht vergessen,
ja, aber das kannst
wie findet sich der Spieler ein? Ich meine, wenn Bale... geht, beziehungsweise du gehst als ein...
Und Kansas ist letzter gewesen.
Als ein Gareth Bell gehst du in die Liga rein und denkst dir, gut, ich zerpflück die jetzt alle und werde doch MVP. Klingt zwar jetzt hart, ich will Bell nichts unterstellen, aber ich vermute, mit so einer ähnlichen Einstellung ist er vermutlich reingegangen, dass er der Gott ist und mal zeigt, wie man Fußball spielt in Amerika.
Wahrscheinlich, ja.
Dann sieht aber, hey, es geht doch nicht so. Und vor allem, du darfst nicht vergessen, als Gegenspieler, du willst den Gareth Bale kein Tor schießen lassen. Und wenn du dich in jeden Schuss reinlegst, ist klar, du willst, dass kein Spieler ein Tor schießt. Aber beim Bale, du hast da zehnmal so viele Tapes, du weißt seine, du kennst seine Stärken, du kennst seine Schwächen, du kennst vermutlich sogar die Farbe seiner Unterwäsche jeden Tag. So gut gescoutet wurde der in den letzten Jahren.
Am Montag trägt er übrigens
blau. Von daher, und es ist halt beim Eric Tommy nicht so. Klar, da hast du auch Aufnahmen, alles drum dran, aber du hast nicht das Material. Und von daher, und gegen Superstars oder gegen starke Spieler spielst du schon meistens besser als gegen Spieler deinesgleichens, sag ich jetzt einfach mal. Weil du einfach den Ansporn hast zu sagen, hey, guck mal, ich bin da, ich heiße, keine Ahnung, Walker Zimmerman und du kommst nicht an mir vorbei. Von daher, so ist meine Meinung. Klar, ich bin kein Trainerexperte, kein Spieleranalyst oder Datenanalyst, aber das ist einfach nur so eine Vermutung meinerseits.
Ja, es ist halt immer so zweigleich. Einerseits hast du recht, andererseits kann man halt dann auch wieder argumentieren, ja, aber er ist der Superstar, der muss dann auch mit solchen Verteidigern zurechtkommen.
Ja.
Weil die tun dann plötzlich, die würden da dann nicht plötzlich weltbeste Verteidiger, nur weil sie gegen einen Weltstar spielen. Die sind halt trotzdem nur so gut, wie sie gut sind. Und wenn du dann dementsprechend das Niveau hast, kommst du auch an solche Verteidiger vorbei. Gibt's auch genügend Beispiele in der MLS.
Ja.
Also, ja, man kann, du hast schon auch recht, so sage ich nichts, aber andererseits, ja, weiß nicht. Man kann schon mehr erwarten, finde ich, von solchen Spielern. Vor allem, weil sie halt auch dementsprechend das Geld kosten.
Ja, das sowieso. Habt ihr ansonsten...
Man kann übrigens zum LAFC, deren Transferpolitik ist in dieser Saison ja eh ganz wild und ehrlich gesagt auch wenig zu akzeptieren. Also die dürfen sich da jetzt auch plötzlich Dinge rausnehmen, die sonst wahrscheinlich kein anderer darf. Und ich weiß nicht, wie viele die PC aktuell haben. Ich schätze so 20. Aber sie haben jetzt vor kurzem einen Spieler geholt, der auch schon wieder so ein bisschen diese ganz merkwürdige LAFC-Politik zeigt. Sie haben sich einen weiteren Stürmer geholt, nämlich Daniel Trejo, der eigentlich vom Las Vegas Lights FC aus der USL kommt. Und es gibt einfach keinen Grund, warum sie ihn geholt haben.
Wahrscheinlich Kaderregeln, damit sie ihren Kaderregeln einhalten, weil er Ami ist.
Ja, ist aber auch nicht positiv in LAFC.
Nö, aber das sind halt solche Spieler, die holst du halt, dass du deine, weil es gibt ja immer noch diese Ausländerregel und alles Mögliche, dass du halt genug Ami-Spieler hast, holst du halt so Spieler, die halt nur Rotation oder Spieler für die Breite sind, aber es sind Amerikaner und somit kannst du die Kaderregel erfüllen. Das ist,
ja, aber das ist...
Du musst nur mal in den Kader von Charlotte gucken. Die haben halt gefühlt nur Ausländer und dann hast du halt die paar Amis und das sind Draft-Spieler, Jugendspieler, so, die spielen vielleicht paar Minuten oder sitzen nur auf der Bank.
Charlotte ist ja nochmal ein anderer Fall. Ja. Da müsste man eigentlich auch mal ganz kritisch draufsehen. Aber was ich halt wirklich überhaupt nicht akzeptabel finde, ist, wenn du eben genau so eine Strategie fährst, dass du dir dann Spieler aus einer anderen Mannschaft holst, wo sie regelmäßig spielen können, nur damit du deinen Kader unnötig amerikanisieren kannst. Also was heißt unnötig? Ich find's gut, wenn sie viele Amerikaner im Kader haben, aber ich erwarte auch, dass diese Spieler wirklich aktiv Spielzeit bekommen und nicht nur dafür da sind, dass auf dem Papier ein Amerikaner dabei ist. Und bei Del Trejo ist es halt so, der kann seine Tore machen, wenn du ihn ordentlich bedienst. Und der ist durchaus ein interessanter Spieler, auch noch relativ jung, also 24, jetzt nicht mehr so der Jüngste, klar. Aber ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, dass du so einen Spieler dann von Las Vegas wegholst, um ihn dann einfach nur noch auf der Bank sitzen zu haben. Das ist ihm gegenüber auch nicht fair.
Was mir aufgefallen ist, oder beziehungsweise mir ist es aufgefallen, weil es mal ein Kumpel gemeint hat, weil, also der verfolgt jetzt nicht so oft die MLS, aber ab und zu schaut er halt immer mal rein und der hat dann mal so die Top-Torschützen, die Top-Vorlagengeber und so ein bisschen so die Top-Spieler vom Marktwert anguckt und ihm ist da eine Sache aufgefallen, dass so bei den Top 20 gefühlt kein Ami dabei ist. Bei jeder Statistik. Fast nur ausländische Spieler. Und das ist sowas, das ist mir da auch erstmal so klar geworden, dass in den letzten Jahren gefühlt amerikanische Spieler gar nicht so gefördert werden, wie ausländische Spieler. Klar, mit denen kann man mehr Geld und Profit machen, so, aber wieso die amerikanischen Spieler werden eben genau für das benutzt, für das Danny Trejo jetzt benutzt wurde. Für Kaderplätze auffüllen, so habe ich das Gefühl. Klar, es spielen noch genug Amis so in manchen Teams. Nicht in allen, aber in manchen. Und die spielen, aber die spielen halt jetzt nicht so ultra herausragend gut, weil die guten Amis wechseln entweder alle sehr früh nach Europa und spielen dort meistens nicht, oder die werden halt dann gleich irgendwie aus der Academy geholt, wie ein McKennie, glaube ich, der ist ja auch gleich direkt von der Academy weggewechselt, so. Und der Rest wird halt dann, ja, ist halt, es klingt böse vielleicht, ist vielleicht nur der Rest vom Schützenfest, so. Das sind schon solide Spieler und für die MLS gute, wichtige Spieler teilweise, aber es ist halt dann auch nicht so, dass du sagst, oh, jetzt haben wir einen amerikanischen Spieler, der führt die Torschützenliste an oder der hat die besten Zweikämpfe oder eine der höchsten Marktwerte, so. Und weiß nicht, das finde ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Punkt ist zum Kritisieren, aber mir ist das halt einfach aufgefallen, was ich ein bisschen schade finde auch für eine amerikanische Liga.
Können wir ja...
Na gut, Ferreira ist ja auf Platz 4 beispielsweise bei den Torschützen.
Es ist so diese Ausnahme aktuell so. Und Brandon Vasquez, nee, ich glaube, der ist Mexikaner, ne? Aber, oder ist der noch Ami? Oder hat er sich noch nicht entschieden? Ich weiß es nicht.
Nee, du hast auf...
Aber es sind halt sehr wenig, sage ich mal, für eine amerikanische Liga.
Ja.
Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwas ist zum Kritisieren. Vielleicht ist es einfach so diese Zeit gerade. Ich will jetzt da auch nichts kritisieren, mir ist das halt nur so aufgefallen. Keine Ahnung.
Das Ding ist halt, wenn du mal schaust, aktuell, wen hast du denn in Deutschland? Zum Beispiel in der Bundesliga als Vergleich. Da hattest du jahrelang Robert Lewandowski, du hattest einen Huntelaar, meinetwegen Räumerkai und wie sie alle heißen, dann hattest du einen Ailton, Marek Mintal.
Ja, du hast immer mal wieder heißen, du hast, Spieler, du das sage halt ich ja auch nichts, aber in der in Haaland, großen breiten Masse
du hast halt,
sind mehr Deutsche von dir dabei.
Ja, das ist, aber du musst auch überlegen, klar, ich verstehe deinen Standpunkt, können wir auch mal separat besprechen, gerade weil es alle Statistiken sind und nicht nur für einzelne irgendwelche. Aber gerade beim Sturm ist es halt so, hey, ja, entweder du hast einen, oder meistens hast du einen DP als Stürmer, weil wenn du viel Geld in die Hand nimmst für einen Spieler, eben, dann möchtest du natürlich, dass der Spiele gewinnt. Und wer gewinnt Spiele? Auch ein Torwart, ganz klar, auch ein Verteidiger, aber ein Stürmer wird halt am besten, oder du kannst einen Stürmer am besten beurteilen, und zwar anhand seiner Tore.
Du kannst einen Stürmer auch am besten vermarkten.
Und auch am besten vermarkten.
Videos
und siehe so Javi zurück. Hernandez und wie sie alle heißen. Oder bevor jetzt gewechselt ist, Castellanos. Das sind Spieler, die machen ihre Buden. Und anhand dessen werden sie gemessen. Und in den meisten Fällen ist es halt ein DP aus dem Ausland. Weil wäre das ein Ami, wäre das entweder vermutlich ein Homegrown-Player. Oder aber ein Spieler, der gedraftet wurde, wie zum Beispiel, da gibt es auch ein gutes Beispiel, es fällt mir gerade der Name nur nicht ein.
Daryl Dike war damals eben relativ gut.
Korrekt wie er, und mehr Optionen hast du da eigentlich nicht. Und dann ist die Frage, gut, gebe ich jetzt für so einen Spieler Millionen aus? Klar, wenn es mein eigener Spieler ist, kannst du dem eigentlich schon einen DP-Vertrag geben. Aber ansonsten weiß ich nicht. Ist halt schwierig. Aber würde es den zeitlichen Rahmen, denke ich, sprengen? Habt ihr allgemein noch...
Aber dass alle Statistiken nicht von Amerikanern sind, ist auch nicht korrekt.
Ja, das ist zwar ein bisschen überspitzt dargestellt. Ich meine, Walker...
Ich habe vorhin schon eine Statistik erwähnt, wo ein Amerikaner auf Platz 1 ist. Und das sind die Interceptions.
Ja, das wissen wir alle. Das war ein bisschen überspitzt dargestellt von mir. Dass Tolkien auf der 1 ist, weiß ich. Und Aaron Long ist vermutlich auch ziemlich weit unten.
Ich finde, Tolkien sollte auch auf der 1 für die beste Frisur stehen.
Also da gibt es gar keine zwei Meinungen.
Das ist ja klar. Also da hat er ja schon MVP-Titel verdient. Für seine Friese.
Ja, Friese MVP.
Nächste Woche safe übrigens.
Auch zu dem Friseur.
Ich weiß nicht, wenn ihr das hört, ist vermutlich schon das Spiel um. Der US Open Cup. Das Finale. Orlando gegen Sacramento. Wer macht's? Ich muss mich natürlich nicht fragen. Natürlich,
ich glaube, wir sind alle für
Sacramento, mal ganz ehrlich. Also.
Vor allem, Wie geil wäre das, wenn ein Zweitligist in der Champions League spielen darf? Das ist zuletzt, ich müsste gleich nochmal nachgucken, aber es ist schon ewig her, dass das letzte Mal überhaupt irgendwo passiert ist. Und ist auch noch nicht so oft passiert.
Du meinst so allgemein auf der Welt? Oder?
Ja, genau. Das ist
international ziemlich selten. Erinnere ich mich nur an Aachen tatsächlich, glaube ich, die es damals geschafft haben. Als Zweitligist, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das war UEFA Cup damals. Naja.
Finde ich gleich noch raus.
Wir hoffen natürlich, das Spiel ist sogar tatsächlich bald. Am Donnerstag, morgens. Habt ihr noch was?
Nö.
Sehr schön.
Nö.
Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, das war's leider. Der MLS-Podcast endet hier. Ihr könnt uns jederzeit Feedback geben auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir sind überall vertreten. Kanäle findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr auch unserem Discord beitreten oder jetzt zwar nicht mehr aktuell, aber jedes Jahr aufs Neue die Kicktipp-Runde. Und ansonsten war es eigentlich soweit. Gut, jetzt geht nächste Woche wieder die NFL los. Discord könnt ihr gerne beitreten. Wir schauen sowohl MLS als auch NFL an. Würde uns freuen, wenn ihr dazu stoßt, ein bisschen mit uns redet. Haben einen netten Abend. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bye bye.
Ciao, ciao.
Bye bye. Und John Tolkien, gib mir bitte deine Nummer vom Friseur, danke.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.